Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und für Sie am Mikrofon Stefan Heinlein. Willkommen zu dieser Sendung. Das Recht auf das eigene Leben und Sterben. Es ist ein Thema von erheblicher gesellschaftlicher Tragweite und enormer moralisch-ethischer Bedeutung, zu dem heute das Bundesverfassungsgericht ein Urteil fällte. Eine Liberalisierung der Sterbehilfe scheint jetzt künftig auch in Deutschland denkbar. Mehr zu dem Karlsruher Richterspruch und den Reaktionen gleich zu Beginn dieser Sendung. Das zweite große Thema heute nicht nur bei uns in Deutschland: die wachsende Sorge vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus. Und außerdem natürlich wie jedes Jahr das deftige Aschermittwochs-Bierzelt-Ritual der Parteien. Und aus Berlin gibt es möglicherweise eine gute Nachricht für viele Kommunen. Finanzminister Scholz will offenbar ihre Altschulden tilgen und dafür die Schuldenbremse lockern. Noch allerdings ist diese Meldung nicht abschließend bestätigt. Zunächst aber nach Karlsruhe. Dort korrigierten heute die Verfassungsrichter das 2015 vom Bundestag beschlossene Gesetz zum Suizidhilfeverbot. Jeder hat das Recht, selbstbestimmt zu sterben, auch mit Hilfe von Dritten, so die klare Kernbotschaft des Urteils. Bernd Wolf mit weiteren Einzelheiten.
Gleichzeitig weist Karlsruhe den Gesetzgeber auf Möglichkeiten hin, nun ein neues verfassungsgemäßes Sterbehilfegesetz vorzubereiten. So könnte der Schutz der Selbstbestimmung über das eigene Leben durch Sicherungsmechanismen erreicht werden. Etwa eine Beratungs- und Aufklärungspflicht für den Sterbewilligen oder auch eine Mindestwartezeit, damit er seinen Entschluss noch einmal überdenken kann. Vielen Lebensmüden genüge schon die Möglichkeit, sich jederzeit töten zu können, ohne dass sie es tatsächlich täten. Voraussetzung für den assistierten Suizid sei der freie Wille, sterben zu wollen. Einen sozialen Druck dürfe es nicht geben. Auf Überraschung stieß die Urteilspassage, dass das Recht auf Freitod nicht beschränkt sei auf schwere oder unheilbare Krankheiten oder hohes Alter, sondern auf die gesamte menschliche Existenz. Angerufen hatten das höchste deutsche Gericht sterbewillige, meist kranke Patienten, Ärzte und Sterbehilfevereine. 2015 erst kam der nunmehr verfassungswidrige Verbotsparagraf ins Strafgesetzbuch. Aus Angst vor Strafbarkeit war die Sterbehilfe seitdem in Deutschland fast zum Erliegen gekommen. Das Gericht betonte aber auch, eine Verpflichtung zur Suizidhilfe darf es nie geben.
Aus Karlsruhe, Bernd Wolf. 2015 war es für viele politische Beobachter eine Sternstunde des Parlaments, als der Bundestag in einer langen und emotionalen Debatte über den Strafrechtsparagraphen 217 das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe entschied. Ohne Fraktionszwang konnten die Abgeordneten damals abstimmen, eine Entscheidung frei nach ihrem Gewissen. Entsprechend unterschiedlich heute auch, quer durch alle Fraktionen und gesellschaftlichen Gruppen, die Reaktionen auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Christiane Habermals fasst zusammen.
Es gibt ein Recht auf Suizid und das Verbot organisierter Sterbehilfe verletze die Autonomie der Patienten, über ihr eigenes Sterben selbst zu entscheiden. Die Klarheit des Urteils des Bundesverfassungsgerichts hat heute viele überrascht. Einer der Kläger, der an Krebs erkrankte Horst L., reagierte erleichtert. Er hoffe, dass die deutliche Sprache des Urteils auch in der sich nun anschließenden Umsetzung erhalten bleibe, schrieb er der Deutschen Presseagentur. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn begrüßte, dass das Urteil ausdrücklich Spielraum zu weiteren Regulierungen lasse. Er werde jetzt mit allen Beteiligten sprechen, um eine verfassungsgerechte Lösung zu finden, kündigte der CDU-Minister an.
Denn ich finde es genauso wichtig, dass aus einem Recht auf selbstbestimmtes Sterben nicht eine Gewöhnung und in der Folge gar eine sich aus einer gesellschaftlichen Erwartungshaltung ergebende Pflicht zur Inanspruchnahme von Sterbehilfe entwickeln darf.
Auf ein geteiltes Echo stieß der Richterspruch bei der Ärzteschaft. Während der Palliativmediziner Matthias Töns, auch er einer der Kläger, von einem guten Urteil für Menschen in verzweifelten Situationen sprach, beklagte die Deutsche Palliativstiftung, dass mit dem Urteil die Hilfe zur Selbsttötung für Kranke und Lebensmüde zur normalen Dienstleistung werde. Auch Eugen Brüsch, Vorstand der Stiftung Deutsche Patientenschutz, kritisierte:
Das Urteil mag nach Selbstbestimmung klingen, geht aber nach meiner Überzeugung an der Lebenswirklichkeit vorbei. Schließlich würden die Hälfte der Menschen lieber den Suizid wählen, als in ein Pflegeheim zu ziehen. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes erhöht damit den Druck auf die einsamen, alten und schwachen Menschen.
Die Bundesärztekammer forderte die Bundesregierung auf, nun in Neuregelungen sowohl den Schutz der Patienten als auch die Rechtssicherheit für Ärztinnen und Ärzte in den Blick zu nehmen. Es bleibe dabei, dass Beihilfe zum Selbstmord nicht zu den eigentlichen Aufgaben von Ärzten gehöre, betonte der Präsident der Bundesärztekammer Klaus Reinhardt.
Wir wollen es auch nicht zu einer selbstverständlichen ärztlichen Handlung machen. Und wir haben sogar gesagt, wir verbieten es nach dem Berufsrecht, es zu tun. Das Verbot werden wir in diesem Kontext so nicht aufrechterhalten können.
Sehr unterschiedliche Statements auch in der Politik. Der Menschenrechtsexperte der Union im Bundestag, Michael Brandt, nannte das Urteil eine schwere Niederlage für die Menschlichkeit. Die gesundheitspolitische Sprecherin von CDU und CSU, Karin Mark, äußerte sich enttäuscht. Jetzt müsse sich der Bundestag erneut mit dem Thema befassen.
Gesundheitspolitisch bedeutet es natürlich, dass wir die Palliativbegleitung weiterhin ausbauen müssen, weil alle die, die sich dort angenommen und aufgehoben fühlen, brauchen nicht zu solchen Sterbehilfevereinen abwandern.
Die SPD-Gesundheitspolitikerin Bärbel Baas begrüßte dagegen das Urteil, weil es eine neue politische Debatte ermögliche. Denn die bisherige Rechtslage habe es vielen Medizinern schwer gemacht, sterbenden Menschen zu helfen.
Es muss möglich sein, einfach, dass schwerstkranke Patienten, die selbstbestimmt die Hilfe in Anspruch nehmen wollen, das auch über Ärztinnen und Ärzte können und dass die dabei nicht kriminalisiert werden.
Es darf nicht passieren, dass Menschen sich aus Sorge, anderen zur Last zu fallen oder gar aus finanzieller Not zum Suizid gedrängt fühlen,
kritisierte dagegen die grüne Gesundheitspolitikerin Kirsten Kappert-Gunter. Sie sieht in dem Urteil einen gefährlichen Dammbruch. FDP und AfD dagegen sprachen sich für ein liberales Sterbehilfegesetz aus.
Soweit aus Berlin der Bericht von Christiane Habermals und zu diesem Thema um 19.05 Uhr auch ein Kommentar hier im Deutschlandfunk. Die Hoffnung, die Ausbreitung der Coronavirus-Infektionen bleibe auf China und die angrenzenden Länder beschränkt, hat sich nicht erfüllt. Die Weltgesundheitsorganisation WHO meldet heute erstmals mehr Erkrankungsfälle durch das Coronavirus außerhalb als innerhalb der Volksrepublik. Jeden Tag werden neue Fälle gemeldet. Auch in Deutschland steigt die Zahl der Neuinfektionen. Am späten Abend meldete sich dann Gesundheitsminister Spahn zu Wort. Johannes Kuhn in Berlin. Wie ernst stuft der Minister die Lage ein?
Nun, die Bundesregierung hatte heute schon im Laufe des Tages von einer neuen herausfordernden Lage gesprochen. Und Jens Spahn, als er vorhin vor die Presse trat, hat das konkretisiert.
Wir befinden uns am Beginn einer Corona-Epidemie in Deutschland. Die neuen Fälle in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg sind dafür ein weiteres Zeichen. Die Infektionsketten sind teilweise, und das ist die neue Qualität, nicht nachzuvollziehen.
Also er sieht Deutschland am Anfang einer Epidemie und das ist eine Reaktion auf die 5 Neuinfektionen, die derzeit bekannt sind.
5 Neuinfektionen, wo und wo genau sind sie aufgetreten?
Es gibt 2 Stränge, lässt sich sagen. Einer mit 3 Betroffenen ist in Baden-Württemberg, ein 25-jähriger Mann aus Göppingen. Das ist bekannt, er hatte sich bei einer Italienreise angesteckt. Seine Reisepartnerin, so wurde heute Nachmittag bekannt, ist nun ebenfalls erkrankt, genau wie ihr Vater, der zufälligerweise Oberarzt in der Pathologie des Uniklinikums Tübingen ist. Hier ist aber der Kreis von Menschen, die Kontakt hatten, also die Kontaktperson, ist relativ einfach zu rekonstruieren. Bei dem Fall in Nordrhein-Westfalen ist es schwieriger. Im nordrhein-westfälischen Heinsberg, da gibt es den Fall eines Mannes, der auch seine Frau angesteckt hat. Die ist Kindergärtnerin. Das heißt, sowohl die Kinder aus dem Kindergarten als auch die Eltern müssen sich derzeit daheim isolieren, so wie im Landkreis Heinsberg grundsätzlich Kindergärten und Schulen geschlossen sind. Aber die beiden waren auch in 2 Arztpraxen. Der Mann war wegen einer Nachuntersuchung auch in der Uniklinik Köln. Dazu waren sie in einem Kurzurlaub in den Niederlanden. Und das Paar hat auch noch Karneval gefeiert, wie der Heinsberger Landrat Stefan Pusch erklärt hat.
Es geht um die Karnevalssitzung Ganget Langbräuch und sagen auch Menschen, die diese Sitzung besucht haben, sollen, wenn es geht, sich wenig bewegen, zu Hause bleiben, sich jetzt nicht selber auf den Kopf stellen, aber wenn eine entsprechende Symptomatik da ist, auf jeden Fall Arztpraxen anrufen oder unser Gesundheitsamt oder die Notfallpraxen, um dann mit denen das weitere Vorgehen abzustimmen.
Wenn Gesundheitsminister Jens Spahn sagt, dass eben die Nachvollziehbarkeit der Infektionskette schwierig ist, meint er genau das, dass nämlich so viele Menschen in Kontakt mit den Betroffenen waren, dass es schwierig ist, alle zu identifizieren und sie auch zu isolieren.
Hat der Gesundheitsminister auch etwas gesagt zum Stand der Vorbereitungen bei uns hier in Deutschland auf eine mögliche weitere Ausbreitung des Virus?
Zu einer Maßnahme wird die Einrichtung eines gemeinsamen Krisenstabs von Bundesinnenministerium und Gesundheitsministerium gehören. Der wird morgen vorgestellt und die Bundesländer müssen auch aktualisierte Versionen ihrer jeweiligen Pandemiepläne vorlegen. Also zum Beispiel, ob sie Ärzte aus dem Ruhestand aktivieren wollen, ob es Fieberambulanzen gibt, wie viele Plätze es in den Krankenhäusern gibt. Es gibt da je nach Ausbreitung dann verschiedene Maßnahmen. Das hatte auch die EU-Gesundheitskommissarin gefordert und kommende Woche wird dann mit den Ländern darüber gesprochen, wie man weiter vorgeht.
Vielen Dank für diese Information, Johannes Kuhn in Berlin. Sorgen aber nicht nur in Deutschland vor einer weiteren Ausbreitung der Corona-Infektionen. Weltweit scheint sich das Virus auszubreiten. In Europa ist Italien das Land mit der mit Abstand höchsten Zahl an Infizierten. 12 Menschen sind dort inzwischen gestorben. Die zuständige EU-Gesundheitskommissarin kam deshalb heute zu Beratungen in die italienische Hauptstadt. Eine durchwachsene Botschaft im Anschluss. Nikolaus Nützel mit den Einzelheiten.
Durchaus ein Grund zur Sorge, aber kein Grund zur Panik. Das ist die Kernbotschaft, die die Gesundheitskommissarin der Europäischen Union Stella Kyriakides hat, nachdem sie in Rom mit Italiens Gesundheitsminister Roberto Speranza und Medizinexperten internationaler Organisationen gesprochen hat.
This is a situation of concern, but we must not give in to panic.
Alle Länder Europas müssten jetzt ihre Pandemiepläne überprüfen und sicherstellen, dass sie auf einen Ausbruch wie in Italien vorbereitet sind, erklärte die EU-Gesundheitskommissarin. Die Europäische Union werde zweistellige Millionensummen bereitstellen, um Forschung zu finanzieren, wie sich das neuartige Coronavirus bekämpfen lässt, sagte Kyriakides. Und sie begrüßte die Entscheidung der Gesundheitsminister verschiedener Länder, darunter auch Deutschland, die Grenzen offen zu lassen.
I welcome the support expressed by the ministers for keeping the borders open.
Auch Andrea Ammon, die Direktorin des Europäischen Zentrums für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten, hält es für falsch, die Bewegungsfreiheit flächendeckend einzuschränken. Das wäre aus medizinischer Sicht eine unwirksame Maßnahme, sagt die deutsche Infektionsspezialistin.
Das ist im Letzten die Entscheidung der Politiker. Wir geben nur unsere wissenschaftliche Bewertung und von der wissenschaftlichen Seite her, da besteht überhaupt keine Evidenz, dass das einen Effekt hat.
Und die Chefin des Europäischen Zentrums für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten warnt vor Schuldzuweisungen an einzelne Länder. In Italien sei die Verbreitung des neuartigen Coronavirus zwar schneller als in anderen Staaten, doch das sei Zufall, sagt sie.
Das ist niemands Fehler, dass das in Italien jetzt so ist. Es hätte in jedem Land so passieren können.
Die gleiche Einschätzung hat der Regionaldirektor der Weltgesundheitsorganisation für Europa, Hans Kluge. Er betont, auch wenn es weltweit immer mehr Fälle gäbe, so konzentrierten sich doch immer noch mehr als 96% der Erkrankungen auf China. Und auch dort sei der Verlauf in den meisten Fällen sehr mild. Die Sterblichkeit liege bei 1-2%. Tödlich verlaufe die Infektion fast nur bei alten Menschen mit einem geschwächten Immunsystem und Vorerkrankungen, sagt der WHO-Fachmann.
Elderly people with a weakened immunity with other diseases at the same time.
Es gebe daher keinen Grund zur Panik, sagt auch Kluge. Und der WHO-Experte hat für alle Bürger eine Empfehlung, wie sie selbst dazu beitragen können, das neuartige Coronavirus einzudämmen. Einfache Hygieneregeln einzuhalten sei dazu der beste Weg.
So wash your hands with soap and water.
Waschen Sie Ihre Hände mit Wasser und Seife. Zweitens Hustenhygiene. Wenn man hustet oder niest, dann in die Armbeuge oder in ein Taschentuch, das man in einen Eimer mit Deckel wirft. Und dann soziale Distanz. 1 oder 2 Meter Abstand zu Leuten halten, die dauernd husten und niesen. Und schützen Sie Ihr Gesundheitspersonal. Und bei allen Maßnahmen sei es wichtig, auf das Prinzip der Verhältnismäßigkeit zu achten.
Nikolaus Nützel. Und wenn Sie mehr wissen wollen zum Thema Coronavirus, klicken Sie auf die Seite unserer Nachrichten. Dort ausführliche Informationen, unter anderem zur Frage, wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet und wie sich Deutschland auf das Coronavirus vorbereitet. www.deutschlandfunk.de/Nachrichten. Noch sind es nur einzelne Meldungen, doch die Nachricht scheint sich zu verdichten. Finanzminister Olaf Scholz will offenbar die Schuldenbremse im Grundgesetz vorübergehend kippen. Das Ziel, die Entschuldung finanzschwacher Kommunen. Im März soll der Plan vorgestellt werden. Zum Stand der Dinge, Frank Kapellan.
Es geht um 2500 Kommunen, denen der Finanzminister unter die Arme greifen will. Gemeinden, die wegen ihrer desolaten Kassenlage kaum noch in der Lage sind, in die Instandhaltung von Schulen, Straßen oder Krankenhäusern zu investieren. Die Zeit berichtet in ihrer aktuellen Ausgabe über einen Plan von Olaf Scholz, wonach der Bund die Altschulden dieser besonders finanzschwachen Kommunen übernehmen könnte. Die Rede ist von 40 Milliarden Euro, eine stolze Summe, die auf den Bundeshaushalt zukommen könnte. Vor allem wäre diese Regelung mit einer zumindest vorübergehenden Aussetzung der Schuldenbremse verbunden. Aus dem Ministerium heißt es lediglich, derzeit würden unterschiedliche Varianten durchgespielt. Dabei geht es wohl auch um die Frage, ob und wie eine eigentlich notwendige Verfassungsänderung vermieden werden könnte. FDP-Fraktionsvize Christian Dürr hält dem Vizekanzler bereits vor, aus politischen Gründen das Grundgesetz brechen zu wollen. Wenn der Bund Altschulden einiger Kommunen übernehme, würden all diejenigen bestraft, die gut wirtschafteten. Tatsächlich steht Olaf Scholz unter dem Druck der eigenen Parteispitze. SPD-Chefin Saskia Esken bekräftigt gerade heute beim politischen Aschermittwoch im bayerischen Vilshofen wieder die Notwendigkeit, den Gemeinden mehr Spielraum zu geben.
Dass es nicht von der Kassenlage abhängen darf oder anders gesagt nicht von der schwarzen Null gekillt werden darf, weil Kommunen Verlässlichkeit brauchen, weil sie Planungssicherheit brauchen.
Zuletzt hatte sich auch Niedersachsens sozialdemokratischer Ministerpräsident Stefan Weil für eine generelle Lockerung der Schuldenbremse ausgesprochen. Er fordert ebenso wie SPD-Co-Chef Norbert Walter-Borjans massive Investitionen, die mit neuen Schulden finanziert werden sollen. Laut Parteitagsbeschluss vom Dezember will die SPD die Schuldenbremse, so wörtlich, perspektivisch überwinden und mehr Investitionen ermöglichen.
Es geht darum, dass wir die Ketten, die wir uns angelegt haben und die uns daran hindern, in die Zukunft zu investieren, jedenfalls auflösen. Sonst kommen wir nämlich wirklich auf die Idee, das ist doch absehbar, dass wir über Schattenhaushalte, über Sonderhaushalte uns das Geld beschaffen müssen, das uns noch handlungsfähig macht.
Die nun von Finanzminister Olaf Scholz erst einmal ins Auge gefasste Teilentschuldung der Kommunen stößt beim Koalitionspartner auf heftigen Widerstand. Keine Lockerungsübungen bei der Schuldenbremse, warnt etwa CSU-Finanzexperte Hans Michelbach. Eine auch nur einmalige Aufgabe der Schuldenbremse wäre ein inakzeptabler finanzpolitischer Dammbruch. Das sieht Christine Lagarde völlig anders. Die EZB-Präsidentin meinte am Rande eines Besuches in Wiesbaden, ich weiß zwar nicht viel über die Pläne des deutschen Finanzministers, aber Fiskalmaßnahmen, die die Wirtschaft unterstützen, sind sicherlich sehr willkommen.
Für den Deutschlandfunk Frank Capellan. Am Aschermittwoch ist alles vorbei. Das gilt nur für die Narren im Lande, nicht für die CDU. Dort ist der Machtkampf um die Spitze noch auf den ersten Metern. Zwei Mannschaftsspieler gegen zwei Einzelkämpfer. Das große Finale erst auf dem Sonderparteitag Ende April. Davor wohl lange Wochen der Auseinandersetzungen um Politik und Personalien. Der CDU droht ein brettharter Kampf um die Macht und möglicherweise eine Zerreißprobe. Heute brachten sich die Kandidaten weiter in Stellung. Aus Berlin, Stefan Dietjen.
Der innerparteiliche Wahlkampf wurde mit einer dichten Folge von Fernsehinterviews der neuen Kandidaten fortgesetzt. Und klar wird dabei auch, die CDU steht vor der Frage, wie Parteien im 21. Jahrhundert über ihre Spitze entscheiden. Merz als Kandidat des Volkes, der ganz auf seine Popularität setzt.
Wenn ich die Umfragen, die es ja nun in vielfältiger Form gibt, richtig interpretiere, dann ist eine Mehrheit der Parteimitglieder, aber auch eine Mehrheit in der Bevölkerung der Meinung, dass es richtig wäre, wenn ich den Vorsitz der CDU jetzt übernehme. Und deswegen fühle ich mich ermutigt, ermuntert, auch durch diese Wahlergebnisse oder durch diese Umfrageergebnisse.
Laschet und sein Unterstützer Spahn dagegen als Kandidaten im Dienste der Partei, die um ihre innere Einheit bangt.
Wenn ich da manchmal schaue, wie da miteinander umgegangen wird mittlerweile, im Ton, in der Art der Auseinandersetzung, wo man sich auch fragen muss, ist da eigentlich noch allen klar, dass der politische Gegner außerhalb der Partei ist?
Sagt Jens Spahn, der für seine Verzichtserklärung gestern viel Respektsbezeugungen aus der Partei erhielt. Armin Laschet markiert vor allen Dingen noch einmal die Grenze der Partei nach rechts. Dort stehe der Feind, sagt er, und
wir haben auch RAF-Terrorismus mal gehabt, in den 70er Jahren.
Aber Linke vertreten vielleicht heute falsche Positionen, aber sie ziehen nicht mordend durchs Land. Sie sind keine Terroristen, die andere Menschen umbringen. Und das muss einfach im Land klar sein. Wo ist die eigentliche Gefahr für unsere Demokratie?
Das ist der Tonfall, der auch ein Wahlkampfkalkül der Union unter einem Kanzlerkandidaten Laschet prägen dürfte. Es geht danach in der jetzigen politischen Lage um Anschlussfähigkeit an liberale und grüne Wählermilieus. Wahlen, das wissen die Parteistrategen, werden durch die Mobilisierung der eigenen Anhänger geworden. Das dürfte den Grünen gegen einen Kandidaten Laschet schwerer fallen als in einem Wahlkampf gegen Friedrich Merz. Die Bestätigung von Merz, den Rechtsextremismus mit der Thematisierung von Migrationsthemen und Ausländerkriminalität bekämpfen zu wollen, sorgt seitdem für einen Proteststurm in den sozialen Medien. In der Union aber gibt es durchaus Stimmen, die meinen, Anfang der 90er Jahre sei der damalige Rechtsextremismus nach den Pogromen von Rostock-Lichtenhagen mit der Verschärfung des Asylrechts und Kampagnen gegen Reformen des Zuwanderungs- und Staatsbürgerschaftsrechts erfolgreich bekämpft worden. Die Sorge, Merz biete seiner Partei vor allem die politischen Rezepte der 90er Jahre an, ist indes auch in der Union bis nach München weit verbreitet. CSU-Generalsekretär Markus Blume beteuert im ZDF-Morgenmagazin zwar, seine Partei könne mit jedem der Kandidaten gut leben. Angesprochen auf die umstrittene Merz-Äußerung empfiehlt aber auch Blume, ähnlich wie Armin Laschet, vor allem eine noch härtere Auseinandersetzung mit der AfD.
Da braucht es eine ganz klare Ansage und vielleicht eine noch härtere Auseinandersetzung mit der AfD, als das bisher schon der Fall war.
Hinter den Kulissen formiert sich die Unterstützung für das Duo Laschet-Spahn erkennbar auch mit dem Ziel, Merz zu verhindern. Offen sprach sich am Morgen der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther für Laschet als neuen Vorsitzenden aus. Aber auch andere Spitzenvertreter der CDU lassen zunehmend ihre Präferenz für Laschet und Spahn erkennen.
Stefan Dietjen. Während in Berlin also zunächst weiter eher mit dem politischen Florett um den CDU-Vorsitz gefochten wird, wurden heute in Bayern wie jedes Jahr die Holzkeulen ausgepackt. Deftig, kräftig geht es zu beim politischen Aschermittwoch in den Bierzelten und Festsälen des Freistaates. Ein bierseliges Ritual wie anno dazumal. Tobias Krone fasst zusammen.
Der politische Aschermittwoch in Niederbayern. Eine willkommene Gelegenheit, bei Bier und Fischsemmel der politischen Konkurrenz eins mitzugeben. Wie CSU-Chef Markus Söder in Passau.
Mir fällt auf, ob bei Jamaika oder Thüringen, die FDP entscheidet immer dann, wenn es wichtig ist. Leider falsch. Deswegen meine Empfehlung, brecht euren Aschermittwoch ab, schaut Phoenix und NTV und lernt von der CSU, liebe Freunde. Das ist der bessere Weg.
Auch die Grünen bekommen bei Söder eins mit.
Die Grünen machen gerade eine politische Tofu-Tupper-Party mit Robert Habeck, dem selbsternannten Küstenkavalier und Captain Iglu der Grünen, liebe Freunde.
Zeitgleich bei den Grünen in Landshut. Robert Habeck, der als Norddeutscher sichtlich mit dem Format des politischen Aschermittwochs fremdelte, nutzte den Auftritt zu einer Selbstverortung. Die Union misstraue sich selbst und habe den Führungsanspruch in Deutschland verwirkt.
Und deswegen ist von dieser Seite keine Antwort auf das zentrale Problem, das ich eben angesprochen habe, was hält eigentlich unsere Gesellschaft zusammen, mehr zu erwarten. Also müssen es andere geben. Also müssen wir es geben.
Nach den rechtsradikalen Anschlägen von Halle und Hanau sei Zivilcourage gefragt, so Habeck.
Und wir müssen Schluss machen mit dem Wegducken. Wir müssen unmissverständlich das Signal aussenden, wer das selbstverständliche Vielfaltsleben in Deutschland angreift, kriegt es mit der entschiedenen Gegenwehr der Gesellschaft zu tun.
Bei allen Parteien überwogen in diesem Jahr die nachdenklichen Töne. Der politische Feind, so die einhellige Meinung, sei die AfD. Auf deren Veranstaltung in Osterhofen sah man sich als politisches Opfer der Debatte. Der Berliner Bundestagsabgeordnete Gottfried Curio.
Ich sage, den Altparteien geht es nur noch darum, ihre Pfründe vor unliebsamer Konkurrenz zu schützen. Das ist hier in diesem Staat los.
Eine karge Fastenpredigt lieferte die SPD-Chefin Saskia Esken in Vilshofen. Mit Ansage, deftige Sprüche seien nicht so ihrs, nur so viel.
Einen schönen Gruß nach Passau zum Kollegen Söder, der dort gesagt hat, die SPD, wir seien Tick, Trick und Track. Vielen Dank für dieses Kompliment, lieber Markus Söder. Ihr seid die Panzerknacker und ihr habt den gleichen Erfolg wie die. Vielen Dank.
Nachdenklich mache sie nach der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen die gegenwärtige Situation der Union, so Saskia Esken.
Ich bin mir nicht sicher, ob die CDU wirklich auf allen Ebenen begriffen hat, was da passiert ist. Annegret Kramp-Karrenbauer hat es begriffen und sie hat aufgegeben.
Markus Söder wiederum machte erneut klar, bei der Kanzlerfrage der Union werde seine CSU ein wichtiges Wort mitreden. Er selbst wolle aber kein Kanzler werden, wie er mit selbstironischer Anspielung auf den eigenen Machtkampf mit seinem Vorgänger Horst Seehofer erklärt.
Und deswegen sage ich, hier stehe ich als Ministerpräsident, kann nicht anders. Aber ich will auch nicht anders. Es hat ja auch ziemlich lang gedauert, bis ich hier als Ministerpräsident stehen durfte, liebe Freunde.
Die FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg grenzte sich in ihrer Rede in Landshut von rechts ab. Gegenüber Vorwürfen, ihre Rhetorik gegen die Linke stamme aus dem Kalten Krieg, erwiderte sie:
Wer wie Kevin aus West-Berlin oder Saskia und Norbert bei der SPD, wer da um die Ecke kommt mit Konzepten aus der sozialistischen Mottenkiste, der muss sich nicht wundern, wenn die Gegenargumente nicht neu sind. Allein, liebe Freunde, sie sind deshalb nicht weniger richtig.
Ein Bericht von Tobias Krone. Das Aus für die Atomenergie und auch das Ende der klimaschädlichen Kohle ist politisch beschlossene Sache, sehr zum Beifall einer breiten Mehrheit der Bundesbürger. Doch kaum jemand ist bereit, persönlich die Konsequenzen für die Energiewende in Kauf zu nehmen. Neue Trassen für den Ökostrom sind ebenso verhasst wie ein Windrad vor der eigenen Haustür. Dem notwendigen Ausbau der Windenergie droht deshalb die Puste auszugehen. Auch politisch hatten sich Bund und Länder zuletzt verhakt. Heute nun scheint man einer Lösung in einem wichtigen Punkt näher zu kommen. Aus Berlin, Nadine Lindner.
Der Wirtschaftsminister schwenkt um und rückt von der geplanten starren Abstandsregelung für Windräder ab. Eigentlich sollten diese 1000 Meter als bundesweit einheitlicher Abstand zur Wohnbebauung festgelegt werden. Jetzt Peter Altmaiers Kurswechsel. Die Länder sollen entscheiden, der Bund gibt nur einen Richtwert. So erklärt das eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums am Mittag in Berlin.
Mit diesem neuen Vorschlag schaffen wir eine sogenannte Länderöffnungsklausel. Das heißt, es wird im Bundesrecht, im Baugesetzbuch geregelt, dass 1000 Meter Abstandsregelung die Orientierung sind, aber die Länder erhalten Planungshoheit und können davon abweichen. Das heißt, Länder können entscheiden.
Die Windenergie ist wichtig für die Erreichung der Klimaziele. Außerdem geht es um den Erhalt der Arbeitsplätze in der Windbranche, so das Wirtschaftsministerium weiter. Hermann Albers, Präsident des Bundesverbandes Windenergie, hält diesen neuen Vorschlag im Gespräch mit dem Deutschlandradio Hauptstadtstudio für praktikabel, weil ein Abstand von 1000 Meter den Ausbau der Windkraft noch weiter abgebremst hätte.
Die Planung in den Ländern, wie sie heute vorliegen, die teilweise Abstände in Schleswig-Holstein ab 400 Meter nach oben sozusagen vorsehen, 500 Meter in Niedersachsen, 800 Meter gegenüber dörflicher Bebauung, das sind Instrumente, mit denen man in den Ländern flexibel arbeiten kann. So können wir den Zubau in Deutschland für die kommenden Jahre absichern.
Auch andere Reaktionen sind positiv. Auch der VKU, der Verband kommunaler Unternehmen, sowie Greenpeace sind froh über die Neuregelung. Zustimmung kam auch von den Grünen. Die energiepolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Bundestag, Julia Verlinden, sagte, dass der Ausbau der Windkraft endlich wieder angekurbelt werden müsse. Ein wichtiges Detail ist allerdings noch nicht bundeseinheitlich geklärt, was eigentlich als Wohnbebauung bzw. als Siedlung zählt. In der ursprünglichen Regelung sollten es 5 Häuser sein, jetzt ist es offen.
Dafür gibt es keine neue Definition, denn es wird, wie gesagt, eine Länderöffnungsklausel geschaffen.
So die Sprecherin des Wirtschaftsministeriums. Je kleiner eine Siedlung aber definiert wird, desto öfter muss der Abstand eingehalten werden, desto weniger Platz ist für Windräder. Die Länder bekommen zwar mehr Freiheiten bei den Abstandsregelungen, im Gegenzug sollen sie aber Ziele für den Ausbau der erneuerbaren Energien akzeptieren. So sieht es Altmaiers Kompromissvorschlag vor. Das Ziel: Der Anteil des Ökostroms in Deutschland soll in den nächsten 10 Jahren auf 65% erhöht werden, heute sind es 42%. Wie genau dieser Koordinierungsmechanismus bzw. ein Monitoring im Erneuerbare-Energien-Gesetz aussehen soll, ist noch unklar. Einer hat heute aber schon mitgeteilt, dass er gar nichts von der neuen Altmaier-Regel hält und nicht mitmachen wird. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sagte beim politischen Aschermittwoch der CSU in Passau:
Und wenn wir dann erleben, dass bei uns die Bürgerinnen und Bürger, wie übrigens überall in Deutschland, bei Windrädern große Skepsis haben, dann sage ich euch eines, auch wenn jeder versucht es zu machen, die Regelung 10H bleibt, weil es mit Abstand die bürgerfreundlichste Regelung in Deutschland ist, liebe Freunde.
Der neue Plan von Altmaier muss noch innerhalb der Bundesregierung abgestimmt werden. Das Umweltministerium aber lobte schon mal Altmaiers Plan, weil er den Stillstand bei der Windkraft beende. Am 12. März treffen sich dann Bund und Ländervertreter im Kanzleramt.
Nadine Lindner. Trotz Winter, trotz der eisigen Temperaturen auch am Mittelmeer, noch immer machen sich Flüchtlinge auf den gefährlichen Weg aus der Türkei in Richtung Griechenland. Fast 40.000 Kinder, Frauen und Männer leben derzeit auf 5 kleinen griechischen Ägäisinseln. Eine untragbare Situation auch für die Bewohner der Insel. Sie fühlen sich von der EU und ihrer Regierung in Athen im Stich gelassen. Thomas Bormann.
Mehrere tausend Inselbewohner zogen heute protestierend durch Mytilini, den Hauptort der Insel Lesbos. In Sprechchören riefen sie, wir wollen unsere Insel zurück und keine Lager auf den Inseln. Ähnliche Proteste gab es auf den Nachbarinseln Chios und Samos. Behörden und die meisten Geschäfte auf den Ägäisinseln blieben heute geschlossen. Dieser Streik richtete sich nicht nur gegen die geplanten neuen Lager, sondern auch gegen die Polizeigewalt der vergangenen Tage. Auch heute gerieten Polizisten und Inselbewohner aneinander. Einige Bewohner versuchen immer wieder, die Zufahrten zu den Baustellen für die neuen Lager zu blockieren. Die Polizei geht gegen die Protestierer mit Tränengas, Pfefferspray und Schlagstöcken vor. Auf Lesbos setzte sie sogar einen Wasserwerfer ein. Die griechische Regierung will auf den Inseln 5 neue, geschlossene Lager bauen für jeweils bis zu 7.000 Flüchtlinge. Die neuen Lager sollen die alten, völlig überfüllten Camps ersetzen. Die Inselbewohner aber fordern, die Flüchtlinge nicht auf den Inseln, sondern auf dem griechischen Festland oder in anderen EU-Ländern unterzubringen. Täglich erreichen durchschnittlich 100 Flüchtlinge die griechischen Ägäisinseln, die in Sichtweite der türkischen Küste liegen. Nach den Regeln der EU müssen die Flüchtlinge auf den Inseln bleiben, bis entschieden ist, ob sie in Europa Asyl bekommen.
Dieser Bericht von Thomas Bormann am Ende dieser Sendung. Für Ihr Interesse dankt Stefan Heinlein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend hier im Deutschlandfunk. Musik